ARD.
Über Klimawandelforschung sagt er.
I don't think science knows, actually.
Ihr habt ihn wahrscheinlich erkannt, es war Donald Trump. Er sagt, ich glaube, die Wissenschaft weiß es nicht. Ja, seitdem Donald Trump im Januar seine zweite Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika angetreten hat, ist der Ton gegen die Wissenschaft schärfer geworden. Es trifft es, glaube ich, ganz gut, wenn ich sage, Trump hat großen Teilen der Wissenschaft wirklich den Kampf angesagt. Viele Entscheidungen und Kürzungen haben schon jetzt spürbare Auswirkungen auf die EU und damit eben auch auf Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Even, hier ist MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Ihr hört uns zum Beispiel in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr direkt abonniert, dann verpasst ihr auch nichts. Ja, also unser Thema heute, was passiert, wenn die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit den USA schwierig wird? Was verändert sich hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern durch die Entscheidung Trumps? Können wir Extremwetterereignisse bzw. auch das ganz normale Wetter schlechter vorhersagen? Stagniert die Krebsforschung? Stecken vielleicht auch Chancen in dieser ganzen Situation? Diese Fragen wird wunderbar kompetent beantworten meine Kollegin Melanie Jaster aus dem Ostseestudio in Rostock. Hallo Melanie, freue mich sehr.
Hallo Annette, ich freue mich auch.
So, also Melanie, bevor wir gleich über die gerade genannten Fragen sprechen, bring uns doch mal alle auf denselben Stand. Über welche Entscheidungen von der Trump-Regierung sprechen wir denn, die sich auch hier bemerkbar machen?
Ja, also zum einen wurden massiv Fördergelder für Forschungseinrichtungen gekürzt. Allein für Universitäten sprechen wir da von einem Minus von mehr als 4 Milliarden US-Dollar jährlich. Krass. Und zum anderen sind es aber auch massenhafte Entlassungen von Mitarbeitenden in wissenschaftlichen Einrichtungen. Und andere Themen und Begriffe wurden sogar komplett verboten, zum Beispiel in den Bereichen Rassismus, Gleichberechtigung, Transgender. Das hast du bestimmt auch gehört. Ja. Und dann wäre da eben auch noch der Austritt aus der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, oder auch die Auflösung der Entwicklungsbehörde USAID. Auch das hat Auswirkungen, da kommen wir ja noch zu. Was man aber auch mal ganz allgemein sagen muss, gegen ganz vieles davon, also zum Beispiel gegen diese Entlassungen, laufen aktuell auch noch Klagen. Also welche Entscheidung am Ende wie final ist, das steht auch noch in den Sternen.
Ja, vielleicht an dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Wir zeichnen Ende März auf, also wir reden jetzt über den aktuellen Stand. Ne? Das heißt, wenn ihr uns jetzt später hören solltet, kann das natürlich sein, dass da sich noch was verändert hat. Ne? Mhm. Melanie, die Entscheidungen in den USA, die sind ja schon hier bei uns in der MV zu merken. Sag bitte noch mal konkret, welche genauen Projekte und Forschungsbereiche sind denn betroffen?
Also am gravierendsten ist wirklich der Bereich Diversität und Inklusion betroffen, der wie gesagt ja zum Teil verboten oder eben großen Restriktionen unterlegt wurde.
Das heißt auch, dass man die Worte nicht mehr benutzen darf, ne?
Ja, genau. Mhm. Da gibt es wirklich ganz große Einschränkungen, selbst bei der Wortwahl manchmal. Und das betrifft
das ist so verrückt,
ja,
so unvorstellbar für uns irgendwie.
Wirklich, das hat sich ja auch echt rasant jetzt entwickelt. In wenigen Wochen irgendwie kam da eine Entscheidung nach der anderen. Ja. Man kommt kaum hinterher. Das betrifft dann eben auch Arbeitsgruppen, die zur Gleichberechtigung von Mann und Frau sich einsetzen oder auch alles, was mit Menschen zu tun hat, die sich eben keinem dieser beiden Geschlechter zugehörig fühlen. Und Kürzungen wirken sich aber auch auf die Gesundheitswissenschaft aus, also ganz konkret auch auf Projekte gegen Krebs oder Alzheimer oder Parkinson sowie auch auf die Impfstoffforschung. Und was auch sehr stark eingeschränkt wird, sind Untersuchungen zum Klimawandel und auch zum Wetter.
Haben wir ja gerade schon den Ton gehört. Ne? Da steigen wir auch gleich noch mal tiefer ein. Gib mir noch mal bitte einen Überblick, Melanie. Welche Einrichtungen gibt es denn hier in Mecklenburg-Vorpommern, die mit den Amerikanern zusammenarbeiten?
Also insgesamt ist Forschung ohne einen internationalen Austausch eigentlich gar nicht denkbar. Und meistens spielt da eben auch die USA eine große Rolle. Ich habe insgesamt 18 verschiedene Institute angefragt. Mit manchen Wissenschaftlern habe ich persönlich gesprochen, mit anderen telefoniert oder um eine schriftliche Rückmeldung gebeten. Und mich hat schon überrascht, auch wie konkret viele von denen auch schon die Auswirkungen dieser Trump-Politik spüren. Einmal nochmal zum Grundsätzlichen. Neben den Hochschulen selbst gibt es hier ja die Unikliniken in Rostock und Greifswald. Außerdem viele im weitesten Sinne biologische Institute, zum Beispiel das Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit in Greifswald beziehungsweise auf der Insel Riems oder auch mehrere Einrichtungen in dem Bereich Meeresforschung. Außerdem habe ich auch mit unserem NDR-Wetterstudio auf Hiddensee gesprochen. Und noch einmal einen ganz anderen Bereich deckt in Rostock das Max-Planck-Institut für demografische Forschung ab.
Lass uns da mal Schritt für Schritt durchgehen. Mhm. Ich glaube, eine der ersten Amtshandlungen, du hast es schon angesprochen, was Trump verfügt hat, dass die USA aus der WHO aussteigen, aus der Weltgesundheitsorganisation. Und dann direkt hinterher kam die Kürzung der Gelder für die Entwicklungshilfe bei USAID. Mhm. Was bekommen die Forscher denn hier in MV davon zu spüren?
Also konkret ist das am Max-Planck-Institut in Rostock tatsächlich ein Thema. Dort geht es um Schätzungen, wie viele Menschen auf der Erde leben und wie sich diese Zahl auch in den kommenden Jahren entwickeln wird. Daran arbeitet unter anderem der wissenschaftliche Mitarbeiter Dr. Jonas Schölei. Und ihm zufolge werden diese Schätzungen wahrscheinlich schwieriger, vielleicht auch ungenauer, weil ein Programm gestrichen wurde, das diese Zahlen in verschiedenen Ländern erfasst hat. Und das wurde eben von USAID finanziert.
Das bedeutet letztendlich, dass wir über grundsätzlichste Fragen, wie viele Menschen leben auf unserem Planeten, wesentlich schlechter Bescheid wissen werden in den kommenden Jahren, als wir es in den vergangenen Jahrzehnten konnten.
Schölei sagt aber auch, diese Menschen, die diese Arbeit gemacht haben, die gibt es ja weiterhin. Es bräuchte eben nur eine andere Finanzierung. Er hofft eben, dass die auch irgendwie anderweitig zustande kommen kann. Bevölkerungszahlen, jetzt einmal allgemein, die helfen zum Beispiel dabei, wenn man die kennt, den Verbrauch von Ressourcen einzuschätzen, wie Wasser, Nahrung und Energie. Und Schölei selbst, der forscht auch mit amerikanischen Kollegen unter anderem an Schätzungen zum Thema Kindersterblichkeit. Das läuft erstmal weiter, aber er sagt, das Diskussionsklima, das hat sich schon stark verändert, ganz besonders was Themen wie Abtreibung angeht.
Ja, das hat man ja schon auch während des Wahlkampfs gemerkt, dass das ein Thema war, was wahnsinnig polarisiert hat, Abtreibung.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht echt das Wahlkampfthema schlechthin.
Auch so ein Thema, wo man, finde ich, so ein bisschen das veränderte Diskussionsklima merkt, ist Klimawandelforschung. Ja. Wir haben ja gerade gehört, Donald Trump sagt, den menschengemachten Klimawandel gibt's nicht, obwohl es da ja einen starken wissenschaftlichen Konsens gibt. Dass er da jetzt also die Forschungsmittel gekürzt hat, das überrascht ja nicht wirklich. Nochmal Blick auf MV, wie merkt man das bei uns in der Region?
Ja, recht konkret teilweise. Ich fange da mal an mit dem Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock. Denn Klimawandelforschung hängt auch ganz eng mit Meeresforschung zusammen. Und der Institutsleiter Dr. Christopher Zimmermann, der hat mir erzählt, dass er auf sehr vielen Ebenen eng mit amerikanischen Forschern zusammenarbeitet und besonders mit denen von der Wetter- und Ozeanographiebehörde NOAA. Es gibt da zum Beispiel internationale Gremien wie den Rat für Meeresforschung und da spielen dann auch gemeinsame Konferenzen, Expertengruppen und Datenbanken eine Rolle. Und jedenfalls diese NOAA, die gehört zu den Organisationen, die besonders stark von den Kürzungen und den Entlassungen auch betroffen sind. Und dadurch ist es so, dass amerikanische Kollegen teilweise nicht mehr an Sitzungen teilnehmen können oder auch, dass eine Tagung, so hat es Herr Zimmermann erzählt, letztens hektisch aus den USA umverlegt werden musste in ein anderes Land, weil sie dort nicht mehr stattfinden konnte.
Ja, klar.
Ja, und laut Zimmermann geht das auch so weit, dass sich amerikanische Kollegen teilweise aus bestimmten Mailverteilern abmelden, um dort nicht aufzufallen.
Unvorstellbar, finde ich, dass man sich über sowas Gedanken machen muss.
Ja.
Okay, also und was heißt das dann konkret für die Arbeit jetzt des Thünen-Instituts? Wie wirkt sich das da aus?
Also ganz unterschiedlich. Bei diesem eben erwähnten Rat für Meeresforschung zum Beispiel, da sind diese Ausfälle laut Zimmermann bedauerlich, aber gut möglich abzupuffern, so sagt er das. Große Probleme sieht er aber bei dem Thema Nordatlantikforschung. Und eine blanke Katastrophe, so würde er es nennen, wenn amerikanische Daten für die Umweltdatenbanken wegfallen würden. Aber das sei bisher nicht der Fall.
Okay.
Ja, immerhin. Aber immerhin, das Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, das macht sich darüber auch große Sorgen und Gedanken und erstellt deshalb auch gerade Sicherheitskopien von vielen amerikanischen Datenbanken.
Das ist schlau.
Ja.
Das ist schlau, ja. Ist es denn so, dass Forschung zum Klimawandel in den USA gerade generell gar keine Chance hat? Oder gibt es da Möglichkeiten, wie die Projekte irgendwie trotzdem am Leben erhalten werden können? Die dann auch für die Forschung ja bei uns wichtig sind, ne?
Ja, also ja, da gibt's so ein paar Tipps und Tricks, sage ich jetzt mal. Manche haben sich einfach abgewöhnt, bestimmte Begriffe zu verwenden. Thomas Dehling, der leitet die nautische Hydrographie am Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hier in Rostock. Und er beschreibt, dass viele amerikanische Programme gerade sehr, sehr genau rechtfertigen müssen, was sie tun. und eben auch, was der Nutzen für die USA dabei ist. Mhm. Und sehr eindrücklich fand ich auch, was Professor Hans Burchardt am Institut für Ostseeforschung erzählt hat.
Diese Leute von der NOAA, National Ocean Atmosphere Administration, die können jetzt ihre Dienst-E-Mails nicht mehr benutzen, um zu kommunizieren. Die kommunizieren dann mit Gmail, und in ihren ganzen Programmen dürfen sie weder Klima erwähnen, die müssen ihre Anträge alle umschreiben und dergleichen. Und Diversität muss vermieden werden in den Texten und all sowas. Das ist einfach nur echt frustrierend. Es ist wirklich so traurig, das mit anzusehen.
Das heißt, die müssen ihre Texte so formulieren, dass nichts Auffälliges drin ist oder nichts, was der Trump-Administration negativ aufstoßen würde?
Ja, das kann man so sagen. Also eigentlich machen sie quasi dasselbe wie vorher, aber nennen es halt nur anders.
Ja.
Ja, jetzt nochmal zu dem Professor, den wir gerade gehört haben, um ihn nochmal kurz einzuordnen. Burchardt forscht selbst, grob gesagt, an Gebieten, in denen Salz und Süßwasser aufeinandertreffen. Da denkt man natürlich gleich an die Ostsee.
Ja.
Aber solche Orte gibt's ja auch überall auf der Welt. Und darum ist auch für ihn eben dieser internationale Austausch wirklich essentiell.
So, also verstehe ich das richtig, für die internationale Forschung könnte es Probleme geben. Aber funktioniert denn zum Beispiel die Ostseeforschung jetzt hier auch ohne die USA einigermaßen?
Ja, ich glaube, das kann man grob auf jeden Fall so sagen. Ostseeforschung hat ja den klaren Vorteil, dass sie vor allem eine europäische Angelegenheit ist. Das hat mir Professor Markus Meyer erzählt. Der ist Klimawandelforscher am Institut für Ostseeforschung in Warnemünde. Und er sagt, kurzfristig gesehen wäre es für seine Arbeit jetzt nicht so dramatisch, wenn amerikanische Daten fehlen. Aber problematischer wird es dann tatsächlich für langfristige Prognosen. Also wenn es zum Beispiel darum geht, auch sowas erstellt er Prognosen, wie sich die steigenden Temperaturen bis zum Jahr 2100 auf die Meere auswirken. Und was ich aber bei ihm sehr spannend und in seinem Forschungsgebiet auch verhältnismäßig positiv fand, sage ich jetzt mal, ist, dass sich laut Meyer auch die europäische Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren schon total verbessert hat.
Dass wir ursprünglich, also vor, sagen wir, 10, 20 Jahren, nicht eine gute Datenbank hatten, sondern immer auf ganz viele zugreifen mussten und dass man gar nicht so recht wusste, ist die Messung vielleicht in beiden Datenbanken vorhanden oder nicht. Also das war recht chaotisch, und da gibt es eine Entwicklung auf europäischer Ebene, die Copernicus-Dienste, die versucht haben, das zu homogenisieren. Und das war, denke ich, in den letzten Jahren sehr erfolgreich. Und sie sind sehr gut geworden. Und darum benutzen wir die mehr und mehr oder zum Teil auch fast ausschließlich.
Also früher hat jeder irgendwie seins gemacht, und mittlerweile vernetzen die Länder sich besser und besser zusammenzuarbeiten, ne?
Ja, genau. Und das fand ich auch ganz beeindruckend, was da dann auch möglich ist. Und ich finde, das ist ja vielleicht auch ein gutes Beispiel für andere Bereiche, in denen das halt möglich ist. Klar, manchmal braucht man internationale Daten, aber in dem Fall erst ging es nicht und dann hat es irgendwie doch geklappt, ne? Und mit der Meeresforschung und der Klimawandelforschung, da hängt übrigens ja auch ganz eng die Wetterforschung und auch die Wettervorhersage zusammen.
Wenn du jetzt das Thema Wetter ansprichst, reden wir dann nur von Naturkatastrophen, Tornados, Hurricanes, was weiß ich, irgendwie Starkregenfälle oder auch von der ganz normalen Wettervorhersage für morgen?
Also über beides eigentlich. Beide Themen, finde ich, haben da spannende Aspekte gerade dran. Dr. Toste Tanua vom Geomar-Helmholtz-Institut in Kiel, der hat eine klare Meinung dazu, welche Folgen auch Lücken in der Ozeanbeobachtung nach sich ziehen können.
Hurricane-Prognose so gut zu machen, das ist ein wichtiges Thema. Ne? Also die Extremwettervorhersage, nicht nur Hurricanes, Tornados haben wir gerade gesehen in den USA. Wenn die Kürzungen in NOAA sie durchsetzt, dann werden wir wahrscheinlich dann schlechtere Vorhersage für solche Events auch sehen.
Ja, also schlechtere Wettervorhersagen für Extremwetterereignisse. Aber klar, Hurricanes und Tornados sind jetzt eher ein Thema, das die USA betrifft, ja, als uns hier in Europa.
Und wie sieht's jetzt mit dem Wetter von morgen aus? In Deutschland, speziell auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Welche Daten braucht's denn dafür?
Ja, das habe ich mal unseren NDR-Wetterexperten Stefan Kreibum gefragt.
Liegt nahe, ja, sehr gut.
Ja, fand ich auch. Und wie das Wetter jetzt gerade ist, das erfährt er immer mit Hilfe von weltweiten Messungen durch Messstationen, Schiffe, Messbojen, Wetterballone und so weiter. Mhm. Und für die Vorhersage, da gibt es dann große Rechenzentren mit wahnsinnig komplizierten Mathe- und Physikformeln. Und es gibt ein Programm, das wohl sehr häufig genutzt wird. Das nutzt er mitunter auch, um die Wettervorhersage zu erstellen. Und das ist eben ein amerikanisches wieder.
Okay.
Ja, da wäre es also gut, wenn uns das erhalten bleibt. Aber er sagt, da gibt es jetzt auch gerade keine gegenteiligen Signale. Aber ich habe Stefan dann auch einfach ganz direkt gefragt, ob er denkt, dass seine Arbeit durch die vielen Entlassungen bei der US-Wetterbehörde direkt beeinträchtigt wird.
Das denke ich nicht, dass das Auswirkungen auf uns hier haben wird, denn es ist ja praktisch Personal. Und das Personal des US-amerikanischen Wetterdienstes hat keine Vorhersagen gemacht jetzt hier für Europa oder nichts, womit ich gearbeitet habe. Und so ein Wetterdienst hat natürlich wahnsinnig viele Mitarbeiter. Der Vorhersagedienst ist dabei nur ein ganz, ganz kleiner Bereich.
Ja, also ich glaube, es ist wirklich wieder so, je regionaler wir gucken, desto weniger stark sind wir auch auf US-Daten angewiesen und trotzdem hängt irgendwie alles miteinander zusammen.
Ich erinnere mich kürzlich vor ein paar Wochen in unseren Nachrichten gehört zu haben, dass es da ein ganz konkretes Beispiel gibt, wenn wir auf die Vernetzung von Amerika und Mecklenburg-Vorpommern schauen, was die Forschung betrifft. Rostock, deutsch-amerikanisches Institut. Damals hatten wir mit Direktorin Elisabeth Prommer gesprochen. Sag nur mal bitte was dazu.
Ja, gerne. Also an der Uni Rostock, da hatte die Trump-Regierung ganz plötzlich die Planung für ein deutsch-amerikanisches Institut eingestellt. Das sollte eigentlich den Austausch untereinander vereinfachen und fördern. Und die Rektorin der Uni Rostock, die hat das schon auch sehr getroffen, dass das dann so spontan gecancelt wurde.
Also wir haben schon damit gerechnet, dass es irgendwie Auswirkungen hat, aber dass eigentlich ein relativ kleines Projekt, was wirklich auf Beziehungen zwischen Amerika und hier Mecklenburg-Vorpommern, einer Universität, also unsere Uni Rostock, also es ist ein ganz kleines Projekt im Sinne von Forschungsgeldern, dass das darauf Auswirkungen hat, haben wir nicht gerechnet.
Es gibt auch sogar noch ein weiteres Projekt an der Uni Rostock, was an amerikanischen Geldern hing, nämlich die Medical Winter School. Bei der kommen Professoren aus Elite-Unis wie Harvard oder Brown immer nach Rostock. Das wurde damit dann eben auch gekappt, sage ich jetzt mal, seitens der amerikanischen Fördermittel. Aber das federt die Uni Rostock jetzt aus Eigenmitteln ab und darum geht das weiter. Mhm. Übrigens, diese ganze Geschichte, die wir jetzt gerade nochmal besprochen haben, alles, was an der Uni Rostock passiert ist, das war für mich tatsächlich auch der Anlass, um mal nachzufragen, wie es in anderen Einrichtungen aussieht und ja, um diesen Podcast dann mit dir zusammen
zu machen. So hat es angefangen.
Ja, genau.
Melanie, zu den Unis in Rostock und in Greifswald gehören ja auch immer Unikliniken, die haben wir auch schon mal erwähnt. Du hast auch eingangs schon die Krebs- und die Alzheimer-Forschung angesprochen, die gibt's ja auch bei uns. Und ich weiß, dass die Forschenden auch aus anderen Podcast-Aufzeichnungen, die sind super vernetzt miteinander, die verschiedenen Unis, teilweise auch nach Polen zum Beispiel. Mhm. Gilt es auch für die USA? Also hast du da Erkenntnisse, wie sich da die Trump-Politik auswirkt?
Ja, beide Unikliniken, also Rostock und Greifswald, waren da erstmal sehr zurückhaltend mit ihren Bewertungen der Lage. Aber auch dort, das ist Fakt, arbeiten eigentlich alle Forschungsbereiche mit Kolleginnen und Kollegen aus den USA zusammen.
Ja,
und der Vorstand und Dekan, Professor Karl-Hans Endlich von der Unimedizin Greifswald, der hat mir auch eine konkrete Geschichte erzählt. Er ist Teil eines internationalen Gremiums, in dem es normalerweise um Patienten geht. Und stattdessen war letztens Thema eine in den USA arbeitende Expertin aus dem Libanon, die nach einem Besuch bei ihrer Familie nicht mehr ins Land gelassen wurde. Also ja, plötzlich völlig andere Themen, über die man dann spricht. Mhm. Wie sich es jetzt aber ganz konkret in einzelnen Forschungsbereichen auswirkt, das konnte mir keine Uniklinik sagen. Aber Professor Endlich beschreibt das als einen schleichenden Prozess, durch den diese Auswirkungen jetzt dann auch nach und nach sichtbar werden.
Ja, ne, das sind wahrscheinlich auch Sachen, die erst in ein paar Jahren dann wirklich sichtbar sind, ne, wenn Daten fehlen oder wenn man dann die Auswirkungen spürt. Okay, also wenn wir über Wissenschaft in MV sprechen, du hast auch das hast du schon erwähnt, müssen wir natürlich über die Forschungsinsel Riems in Greifswald sprechen. Mhm. Und ich weiß, dass auch in Dummersdorf bei Rostock, da gibt es ja auch mehrere Einrichtungen, die sich speziell mit Tiergesundheit beschäftigen. Wie ist denn dort die Lage?
Ja, dazu hatte ich ein ganz spannendes Gespräch mit Professor Martin Bär, der leitet das Institut für Virusdiagnostik und ist auch Vizepräsident am Greifswalder Friedrich-Löffler-Institut mit der Insel Riems. Mhm. Und er sagt, er hat den Eindruck, dass Tierseuchenbekämpfung in den USA gerade sogar wichtiger genommen wird als die Behandlung von Menschen.
Liegt es an der Vogelgrippe? Stichwort Eierkrise war ja auch letztens in den Medien. Ne?
Ja, da bist du schon genau auf der richtigen Fährte. Ja. Vielleicht kennst du das. Ich habe zum Beispiel auch auf Social Media so Videos gesehen aus amerikanischen Supermärkten, wo eine Packung Eier irgendwie $22 kostet.
Das kann ich vorstellen, hier, wo jeder Hühner irgendwie gefühlt im Hinterhof hat. Ne?
Das ist schon wirklich doll. Ne? Mhm. Und das liegt eben, wie du auch gerade gesagt hast, vor allem an der Vogelgrippe, die ja da gerade massiv umgeht. Und ja, solche Themen, die spürt dann eben auch der Verbraucher schnell im Geldbeutel. Professor Bär, der bekommt auch gerade sehr viele Anfragen aus den USA, weil dieses Vogelgrippevirus inzwischen auch viele Kühe infiziert hat. Das ist da gerade ein großes Thema, ne? Hm. Vielleicht hast du es gehört.
Ja.
Ja, und da haben natürlich auch die USA ein sehr großes Interesse daran, dieses Problem zu lösen. Aber die Frage ist gerade, wie genau? Denn Bär, der empfiehlt da unter anderem Impfungen. Aber das wird ja in den USA auch zum Teil gerade recht skeptisch gesehen seitens der Regierung. Also ja, man kann sagen, da gibt es viele gleiche Ziele, aber doch große Unterschiede, was den Weg bis dorthin angeht. Und ein anderes Thema, was das Friedrich-Löffler-Institut auch beschäftigt, sind amerikanische Datenbanken. Wir hatten es vorhin schon mal. In diesem Bereich sind die zum Beispiel wichtig, um Viren, auch neue Arten von Viren, zu erkennen. Und wenn diese Datenbanken dann eben nicht mehr gepflegt oder aktualisiert werden würden, dann wäre auch die Arbeit in Greifswald beziehungsweise auf der Forschungsinsel Riems erheblich behindert, sagt Bär. Weiß man jetzt halt noch nicht, ob das wirklich so kommt, aber wir wissen eben auch noch nicht, wie sich diese ganzen Entlassungen in den Einrichtungen auswirken. Also könnte schon sein, dass das da auch ein bisschen problematischer wird, diese Datenbanken aktuell zu halten. Und ein ganz konkretes Projekt, das noch als letztes dazu eins zur Maul- und Klauenseuche. Das steht tatsächlich gerade auf der Kippe, weil das an amerikanischen Fördermitteln hängt, bei denen nicht sicher ist, ob sie weiterhin kommen.
Ja. Was sagen denn die Menschen eigentlich in den USA dazu? Die müssen das doch alles mitkriegen. Was denken die? Wie sind da die Reaktionen?
Ja, also das kann ich zumindest für die Forschung zum Teil beantworten. Ja. Ich habe einmal direkt versucht, zwei amerikanische Unis zu kontaktieren, die eng auch mit der Uni Rostock zusammenarbeiten, aber bei denen gab es jetzt keine Rückmeldung. Vielleicht bin ich da auch im Spam gelandet oder so, oder die wollten sich nicht direkt äußern. Aber
wollen sie sich auch nicht die Finger verbrennen, ne?
Ja, ich habe auch gedacht, ist vielleicht auch nicht die beste Idee von denen, sich irgendwie so ganz direkt zu äußern. Aber was auf jeden Fall hier alle Forschenden erzählt haben, war vor allem, dass es bei ihren Kollegen in den USA eine ganz, ganz große Verunsicherung gibt. Und Professor Bär vom Friedrich-Löffler-Institut, der beschreibt es so.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das macht einen in vielen Bereichen sprachlos. Also ich hätte das nicht für möglich gehalten. Und es kommt ja jeden Tag eine neue Meldung. Das ist schon ein seltsames Gefühl. Das sind also Leute, die verlieren ihren Job oder es droht. Also das ist schon eine Situation, wo eine große Bedrücktheit herrscht. Also das erlebe ich, wo auch eine Angst besteht. Also wirkliche Jobangst, Überlebensangst. Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit einen hohen Qualitätsverlust für die Forschung in den USA bedeuten.
Ja, und ich frage mich dann ehrlich gesagt schon auch, warum es nicht einen viel größeren Aufschrei gibt, ne? Oder Proteste. Das hat auch Professor Bär sich gefragt. Aber ja, wir sind dann auch zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich schon auch was mit dieser großen Unsicherheit zu tun hat und auch mit diesem Tempo, in dem gerade Beschluss auf Beschluss folgt.
Kommt man ja kaum mit, ne?
Ja, genau. Mhm. Manche werden dann auch wieder zurückgenommen, ein paar Tage später dann doch durchgesetzt. Ich glaube, das ist wirklich gar nicht so einfach, da dann auch sich zu organisieren oder darauf zu reagieren, weil es dann schon wieder das Nächste irgendwie gibt. Ist ja auch ein Teil der Taktik wahrscheinlich. Und gegen viele Entscheidungen laufen ja auch eben, wie gesagt, Klagen.
Manche werden ja auch wieder zurückgedreht, dann durch die Gerichtsbeschlüsse.
Ja.
Ne? Passiert ja auch. Okay, gehen wir jetzt mal von einem Zeitraum von 4 Jahren aus, die Donald Trump an der Macht ist. Wie schwerwiegend, ich weiß nicht, ob du das jetzt sagen kannst überhaupt, also jetzt mal ganz unterm Strich, wie viel kann man in 4 Jahren kaputt machen in der Forschung? Also wie schlimm kann es werden, jetzt mal überspitzt formuliert?
Ja, also wenn jetzt wirklich Beobachtungsdaten fehlen von einem Zeitraum von 3-4 Jahren, dann wäre das zum Beispiel für die Klimawandelforschung echt ein Problem. Weil dabei geht es ja auch darum, kleine Trends zu erkennen und zu interpretieren. Und wenn es da Lücken gibt, also wenn diese Messdaten nicht kontinuierlich erhoben werden, dann ist das für die Forschung extrem schädlich, habe ich mir sagen lassen. Und ja, ob das wirklich jetzt so kommt, wissen wir ja eben nicht. Ja. Aber was auf jeden Fall klar ist, ist, dass eine ganze Generation von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern es halt gerade wahnsinnig schwer hat in den USA. Viele wurden jetzt eben in ihrer Probezeit gekündigt oder gar nicht erst eingestellt, zum Beispiel für Doktorandenstellen.
Klimawandel gibt es nicht, also kein Geld mehr für Klimaforschung. Entwicklungshilfe ist US-Geld für andere Länder, gestrichen. Das könnte jetzt so weitergehen. Korrigier mich, aber die Trump-Regierung scheint alles zu kürzen, was nicht ihrer Ideologie entspricht, oder?
Ja, also das ist auch mein Eindruck und auch jetzt der von den ganzen Forschern, mit denen ich gesprochen habe.
Aber es hat sie dann vielleicht doch überrascht, wie krass es ist, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Was ich aber ganz spannend nochmal finde als Aspekt, die Trump-Regierung, die ist ja nicht per se wissenschaftsfeindlich. Also zum Beispiel eine Forschung über KI, Militär,
Weltraumforschung doch auch,
ja,
oder?
Ne? Sehr ganz gutes richtig. Stichwort. Mhm. Genau, da wird ja massiv investiert, ne? Ist ja nicht so, als ob alles, was mit Wissenschaft zu tun hat, gestrichen ist, sondern bestimmte Bereiche, ne? Das hat mir auch nochmal ein Sprecher des Deutschen Akademischen Austauschdienstes so gesagt, dessen Präsident, Professor Joybrato Mukherjee, der hat den Eindruck, Trump will Unsicherheit ins System gießen und vielen Forschungsbereichen einfach Steine in den Weg legen. Und darauf hat sich dieses Team von Trump eben auch einfach wahnsinnig gut vorbereitet. Ja, noch ein Aspekt, den Stefan Kreibum eingebracht hat. Er hat auch gesagt, Trump denkt da wahrscheinlich einfach wahnsinnig viel als Geschäftsmann und alles, was in seinen Augen Geldverschwendung
guter
ist.
Guter Gedanke, ne?
Das wird dann dementsprechend auch behandelt. Und Professor Burchardt vom IOW, der denkt auch, dass da ein Gefühl der Demütigung eine Rolle spielt von den linken Eliten, an denen sich Trump und sein Team jetzt rächen wollen.
Was sagt denn die Politik hier im Land dazu? Nicht, dass es Trump interessieren würde, aber mich interessiert's.
Ja, ist ja auch noch ein Aspekt, genau. Also ich habe mal das Wissenschaftsministerium gefragt und da kam die Rückmeldung, dass die Entwicklungen auch hier der Politik große Sorgen bereiten. Wissenschaftsministerin Bettina Martin, die hat schriftlich mitgeteilt, die Trump-Administration greife die Wissenschaftsfreiheit in einem bisher ungeahnten Maße an. Und finanziell sei hier die Forschung an und für sich nicht abhängig von den USA, weil Bund und Länder ihre Einrichtungen selbst finanzieren und auch EU-Förderungen spielen da eben eine große Rolle.
Es wird, das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen, bestimmt Stimmen geben, die sagen, ja, das ist alles richtig so, Trump macht's genau richtig so. Um die soll's ja aber hier heute nicht gehen, ne? Wir reden darüber, was die US-Einschnitte für Folgen hier haben und es sind einfach im Moment meistens negative, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Melanie, lass uns mal ein bisschen die Perspektive wechseln. Ich bin auf der Suche nach etwas Positivem bei diesen ganzen Hiobs-Botschaften. Gerne. Steckt in dem Ganzen nicht vielleicht auch eine Chance? Also zum Beispiel gute Wissenschaftler, wir haben es gerade gehört, wie konsterniert die Professoren sind. Ne? Professor Bär, Professorin Brommer, die auch Kontakt mit US-Kollegen haben. Ich stelle mir das auch vor, ne? Du forschst die ganze Zeit und arbeitest und hast dir wirklich eine Expertise aufgebaut und bist überzeugt, das ist ein wichtiges Thema. Da kommt einer und sagt, kein Geld mehr, totaler Quatsch, was du machst, du fliegst raus.
Ja, ist schon hart, ne?
Ja, total hart. Aber könnten wir die Leute nicht irgendwie hier bei uns dann unterbringen?
Ja, bestimmt. Also das ist auch viel Thema, würde ich sagen. Also eigentlich alle Institute, mit denen ich gesprochen habe, sehen diesen Aspekt und rechnen auch sogar mit Bewerbungen hier in Rostock, in Greifswald und so weiter.
Ja.
Dr. Zimmermann vom Thünen-Institut, der gibt aber auch nochmal zu bedenken, dass diese Prozesse auch den Konkurrenzdruck auf dem europäischen Markt erhöhen.
Stimmt.
Ja, klar. So endlos viele Stellen gibt es ja nun mal auch irgendwie nicht in der Wissenschaft. Und insgesamt ist es, glaube ich, einfach ein Zwiespalt. Das hat mir auch Professor Bär vom Friedrich-Löffler-Institut noch mal so beschrieben.
Da hat man einerseits aber auch ein schlechtes Gewissen, weil man nutzt ja quasi diese Notlage aus. Auf der anderen Seite ist es so, dass man dann auch Top-Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern Möglichkeiten bieten kann, damit die ihre Forschung überhaupt weitermachen können.
Ja, also hat viele Aspekte.
Ja, ausnutzen oder Win-Win-Situation für beide. Ne?
Genau.
Das kann man ja so oder so sehen.
Richtig, okay. Ja. Ganz spannend wird das auf jeden Fall nochmal im August. Da gibt es eine jährliche Tagung vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Der findet immer jedes Jahr statt in den USA auch, bei denen dann für deutsche Hochschulinstitute geworben wird. Und das wird wohl auch eine Art Gradmesser, um halt mal zu sehen, wie viel Interesse denn da jetzt so bei rumkommt.
Denkst du auch vielleicht, dass diese ganze Entwicklung die Forschung in Europa voranbringt? Also auch wenn jetzt nicht scharenweise US-Forscher herkommen, also zwangsweise ja voranbringt dann?
Ja, also man kann schon sagen, viele sehen die große Möglichkeit, dass Europa mehr Verantwortung übernimmt, also in Gremien, aber auch finanziell. Es wurde auch ein Appell von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an die deutsche Politik gerade erst veröffentlicht. Stand heute waren da jetzt knapp 14.000 Beteiligte, auch von der Uni Rostock, die sich klar zur Forschung bekennen und auch die Politik auffordern, bessere Bedingungen hier in Deutschland zu schaffen. Aus der Ostseeforschung, da haben wir ja auch schon gehört, wie erfolgreich es sein kann, wirklich, wenn man europäische Datenbanken verbessert. Und ja, der Virusdiagnostiker Professor Bär, der hat sich auch an einem Aufruf beteiligt, ein europäisches Netzwerk zur Forschung an Influenzaviren zu stärken. Also ja, wie das immer so ist, ne? In jeder Neuaufstellung steckt irgendwie auch immer eine gewisse Chance. Und viele Wissenschaftler sagen eben, jetzt ist Europa dran, sich stärker einzubringen.
Gutes Schlusswort.
Ja, finde ich auch. Alles gesagt eigentlich.
Also ich fasse mal kurz zusammen. Die massiven Kürzungen der Trump-Regierung von Geldern für US-Forscher, die haben auch Folgen für die Wissenschaft hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben es gehört in Medizin, Tiergesundheit, Klima, Meeresforschung und so weiter. Ja, das befürchten die Unis und die Forschungsinstitute und auch die Forschenden selbst. Wie groß die Auswirkungen sind, das werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren sagen können. Andererseits könnte das auch eine Chance sein, wie wir gerade gehört haben, dass Europa die Wissenschaft ein bisschen voranbringt und sich auch besser vernetzt. Vielen Dank an Melanie Jaster. Ich glaube, du hast mit jedem darüber gesprochen, über dieses Thema, der dazu was zu sagen hast. Ich danke dir sehr. Ja, mit viel.
Sehr gerne.
Und die Redaktion hatte Sabine Frömel. Und eine Sache, die möchte ich nicht unerwähnt lassen, wir haben eine E-Mail-Adresse. Falls ihr euch irgendwie einbringen möchtet, ein Thema habt, das ihr hier gerne mal hören würdet, schreibt uns Kritik, könnt ihr natürlich auch loswerden. Die E-Mail-Adresse ist mvimfokus@ndr.de. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Die Kollegen von Deutschlandfunk, die haben nämlich einen Wissenschaftspodcast und der heißt Forschung aktuell. Da gibt's Neues aus Wissenschaft, Medizin, Physik, ist alles mit dabei. Und in einer der aktuellen Folgen geht es um den UN-Weltwasserbericht. Die Gletscher schmelzen weltweit so schnell wie nie, so ist der Untertitel. Und damit wären wir wieder am Anfang der Folge. Die Wissenschaftler sagen so und Donald Trump so.
I don't think science knows, actually.
Die Wissenschaft weiß es nicht. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. In den kostenlosen Apps von NDR MV, der ARD Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, einer der beiden Co-Hosts von Amerika, wir müssen reden. Und in unserer neuesten Folge sprechen Jiffer und ich über eine ganze Reihe von aktuellen Entwicklungen in den USA. Man kommt ja kaum hinterher, so viel ist da schon wieder passiert. Aber wirklich herausgeragt haben in den vergangenen Tagen natürlich zum einen das Datenleck aus dem Signal-Chat-Verlauf, bei dem es ja um einen Angriff auf Houthi-Milizen im Jemen ging und keiner offenbar gemerkt hat, dass ein Journalist mit im Chat war. Und wir sprechen auch über die neuen Zölle von 25% auf Autos und vielleicht auf noch viel mehr Dinge, die ja diese Woche in Kraft treten sollen. Also das und mehr in der neuesten Folge von Amerika, wir müssen reden. Hört doch mal rein.